ARD Sounds.
Auf den Tag genau 10 Wochen wird nun schon verhandelt, um herauszufinden, wer den 8-jährigen Fabian aus Güstrow ermordet hat. Und an jedem der vergangenen Verhandlungstage kamen neue Einzelheiten ans Licht, so wie beim letzten Mal.
Er ist ein Freund von der Angeklagten. Man habe ihm 5.000 Euro angeboten, wenn er gegen Gina H. aussagt.
Er solle aussagen, dass Gina H. psychische Probleme habe und dass sie Kinder hasse.
Und bei diesem Zeugen kam dann ja zum Schluss raus, der hat einen Betreuer. Den hat er, weil er intelligenzgemindert ist, hieß es.
Eine Nachbarin, die ausgesagt hat, hat erzählt, wo Gina H. auf ihr Kind aufpassen sollte. Und das Kind, das war wohl in den Teich dort gefallen.
Dann hat sie berichtet, dass Gina H. wohl viel mit den Kindern geschimpft habe und wahrscheinlich, weil sie überfordert war.
Sie hat ja gesagt, sie hat damit gerechnet, dass sie, wenn sie Gina H. anruft, dass sie dann eine gebrochene Person am anderen Ende hat, am Boden zerstört. Und eher das Gegenteil war der Fall. Also sie war dann ja fast schon erschrocken von der Kälte der Angeklagten.
Ihr hört MV im Fokus Spezialfall Fabian, der Prozess. Ich bin Annette Ewen und heute, am 7.7.2026, gab es den 18. Verhandlungstag. Alles, was in den vergangenen 17 Verhandlungstagen ans Licht kam, könnt ihr euch in der kostenfreien App von ARD Sounds anhören. Und wenn ihr da auf Abonnieren klickt, dann verpasst ihr keine Spezialfolge und auch keine der normalen Folgen. Denn wir sind der einzige Podcast, bei dem jede Woche spannende Themen aus dem ganzen Land im Fokus stehen. Vielleicht ist da ja auch ein Thema dabei, das euch interessiert. Zurück zum Prozess. Andreas Frost und Dennis Mollenhauer waren auch heute wieder bei Gericht dabei.
Hallo.
Hallo.
Heute war ja einer der interessantesten Aspekte das Geld. Das kam ja immer wieder schon im Prozess vor. Erzählt mal bitte die Hintergründe.
Ja, so eindeutig wie heute wurde das noch nicht beschrieben. Und vor allem ging es ja darum, dass Gina H., also die Angeklagte, finanziell abhängig gewesen sein soll von Fabians Vater.
Das ist ja eine Behauptung, die die Staatsanwaltschaft schon in der Anklage aufgeschrieben hat. Und das klang im Verlauf des Prozesses ja immer wieder an, indem wir Sprachnachrichten gehört haben, wo die beiden um Geld gestritten haben, das eben nicht da war. Aber heute gab es eine Sprachnachricht, die wir gehört haben, wo Gina H. das ganz eindeutig für sich auch zugibt, dass sie abhängig ist von dem Geld von Fabians Vater, mit dem sie ja insgesamt 4 Jahre zusammen war. Ohne sein Geld, so sagt sie, ist sie eigentlich nichts. Sie sei erpressbar und er würde das auch ausnutzen, sagt sie in einer Sprachnachricht. Und wenn du mir kein Geld gibst, dann kann ich dies nicht und dann kann ich das nicht. Dann gibt es keinen Traktor für meine kleine Landwirtschaft. Es gibt kein Futter für die Pferde. Es gibt vielleicht sogar keine Pferde und ich kann keine Schulden abbezahlen. Und da ist sie sehr deutlich und klar, dass sie sich erpressbar fühlt und eben abhängig. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrer Anklage ja gesagt, dass das ein Motiv für den Mord an Fabian gewesen sein kann, weil Gina H. ja Fabians Vater unbedingt für sich zurückgewinnen wollte. Und einer der Gründe war, warum sie ihn gerne wiederhaben wollte, weil sie sonst ihren Lebensstandard nicht werde halten können. So stand es in der Anklage. Und das jetzt so deutlich zu hören, ohne viel rumzurechnen, war sie abhängig, kann man das an den Geldbeträgen festmachen, die sie ausgegeben hat und die sie eingenommen hat. Das mag ein zweiter Aspekt sein, aber indem sie selber sagt, hey, ich bin abhängig und das haben wir noch nicht so deutlich gehört.
Nee, vor allen Dingen, weil das ja auch schon bei den anderen Tagen irgendwie schon auch für Diskussion gesorgt hat, dass man dann gemerkt hat, dass die Verteidiger, also die Anwälte der Angeklagten auch immer nochmal gesagt haben, naja, also das waren jetzt ja nicht alles große Pferde, da waren auch Ponys dabei, die sind gar nicht so teuer, das wirkte auf mich immer so, als hätte man das so ein bisschen relativieren wollen und heute haben wir es dann ja quasi direkt aus dem Mund der Angeklagten gehört. Sie hatte das Gefühl, ja, finanziell abhängig gewesen zu sein von Fabians Vater.
Und das sagte sie ihm in einer Sprachnachricht ungefähr 3 Monate, bevor sie sich getrennt haben. Aber das war nicht einmalig, kurz vor der Trennung. Da merkt sie schon, was im Busche ist, dass das wohl nicht mehr lange gut geht. Da wendet sie sich an einen anderen Bekannten und dem sagt sie dann auch, ich stehe kurz davor, alles zu verlieren. Ist schon ein bisschen verzweifelt, denn ihre Großeltern wollen sie nicht zurückhaben in ihrem Haus. Sie würde dann ja die Wohnung aufgeben müssen, wo sie zu dem Zeitpunkt wohnt. Und da spricht sie auch schon ein bisschen von Selbstmordgedanken, nicht? Das schaffe ich alles nicht, das geht nicht. Also diese große Abhängigkeit, die empfundene Abhängigkeit auf alle Fälle, ist da auch noch wieder deutlich geworden.
Da geht es dann ja vor allen Dingen auch immer um eben ihre Pferde. die da Thema sind, wo Gina Haya immer sagt, ohne ihre Pferde könne sie nicht. Aber ja, dass die Pferde teuer sind, das haben wir jetzt ja auch mitbekommen. Und auch in der Beziehung war das ja immer wieder Streitthema. Und Fabians Vater hat da dann ja auch immer wieder angeführt, dass er schon wieder arbeiten muss, dann teilweise schwarz arbeiten muss, das Wochenende durcharbeiten muss, damit überhaupt wieder Geld in die Kasse von den beiden kommt, so hat er es ja gesagt, dass sie wenigstens ein paar Taler zurücklegen können für irgendwelche Notfälle. Also das zeigt ja so ein bisschen, wie angespannt die finanzielle Situation war.
Und das erscheint mir ein Dauerzustand gewesen zu sein. Ja. Und das war jetzt nicht zweimal ein Höhepunkt, ein Ausnahmezustand, sondern das war ja wohl offenbar ein Dauerzustand zwischen den beiden, das Finanzielle.
Und Gina hat ja auch gegenüber ihrem Bekannten eine relativ konkrete Summe genannt. Da hat sie ja gesagt, dass wenn das wegbrechen würde, also Fabians Vater, dass ihr dann monatlich 1.200 Euro fehlen würden. Und das ist schon eine beachtliche Summe Geld.
Sie hat dann ja wohl, wir haben das schon mal angesprochen, versucht ein eigenes Einkommen zu bekommen. Sie bekommt auch noch eine Erwerbsminderungsrente, weil sie psychisch krank ist. Aber die hatte sie sowieso, plus das Einkommen von Fabians Vater, mit dem sie zusammenlebte. Aber sie wollte offenbar dann auch ein bisschen Geld noch zusätzlich selber verdienen. Sie hat mal zwei kleine Jobs gemacht, das haben wir gehört. Aber jetzt wollte sie sogar auf einem Erotikportal aktiv werden und spricht da auch mit einem Fotografen. Also sie wollte ausdrücklich sich nicht prostituieren, das müssen wir ganz deutlich sagen. Sie wollte Fotos veröffentlichen und solche Sachen.
Und hat gesagt, ja, mit meinem Körper könnte ich Geld verdienen in dem Sinne, dass sie da Potenzial sieht. Auch mit dem Hintergedanken, das hat sie auch so ganz klar benannt, um finanziell unabhängiger zu werden.
Aber das hat wohl nicht mehr geklappt. Jedenfalls haben wir nichts davon gehört. Und offenbar war Fabians Vater auch dagegen. Das klingt so ein bisschen da durch. Also sie dachte, ach, ich dachte, er wäre stolz, wenn er mich da sieht und würde auch das mal liken. Aber er hat das wohl nicht für gut befunden. Und darum ist es vielleicht dazu auch nicht mehr gekommen.
Also auch ein weiterer Streitpunkt von vielen, muss man ja fast schon sagen. Was heute ja auch wieder angeklungen ist, die Themen Kontrolle und Eifersucht, das zieht sich da ja auch immer so ein bisschen weiter durch, dass man dann hört, dass Gina H. gegenüber Fabians Vater dann immer wieder sagt, ich will wissen, wo du bist, ich will wissen, was du machst. Sie sagte auch recht deutlich, dass sie irgendwie kein richtiges Vertrauen in ihn hat und das auch immer wieder letztendlich, also dass sie auch sagt, naja, du hast mir jetzt schon so und so lange nicht geantwortet, das ist untypisch, selbst bei der Arbeit, ich merke doch, da ist jemand bei dir. Also auch da sehr schnell viel Eifersucht und große Vorwürfe irgendwie.
Ja, ein kurzes, prägnantes Beispiel war ein Austausch von Sprachnachrichten im August letzten Jahres, also kurz bevor sie sich dann auch getrennt haben. Da sagte er, ich bin beim Zahnarzt, also nicht auf der Arbeit, sondern vor mir das ist er, ich bin beim Zahnarzt, damit du Bescheid weißt. Kurz danach fragt sie, wieso denn so lange? Also offenbar vermutete sie, dass er ganz was anderes macht. Dann hat er zurückgeantwortet, naja, ich war um 8:30 da, dann bin ich aber erst um 9 ins Behandlungszimmer vorgelassen worden. Die Ärztin kam nochmal eine Viertelstunde später. So ist das nun mal. Ne? Das sollte ja sie jetzt eigentlich zufriedenstellen, so eine Antwort, warum er so lange beim Zahnarzt war. Aber sie legt danach, du hast dich bestimmt umgezogen, bevor du zum Zahnarzt gegangen bist.
Also war die Arbeitshose ausgezogen und eine schickere Hose angeblich angezogen.
Hast dich, eben es war kein Zahnarzt, sondern eine Zahnärztin. Das suggerierte, dass ihre Eifersucht, ne, dass er sich für die Zahnärztin hübsch gemacht hatte. Und da platzt ihm jetzt nicht der Kragen, aber sagt, er hat keine Lust mehr dazu.
Aber auch im Gerichtssaal hat man gemerkt, dass, also da ging ja quasi so ein Raunen durch den Saal, weil das in der Situation schon irgendwie so ein bisschen abstrus gewirkt hat. Zumal, ich glaube, viele Leute kennen es, dass man beim Arzt auch mal ein bisschen länger wartet, dass es jetzt nichts Ungewöhnliches, aber sie hat da halt direkt wieder irgendetwas drin gesehen, auf das sie eifersüchtig war.
Ja, auch noch einen weiteren Sprachnachrichtenaustausch, der uns heute nochmal vorgespielt wurde. Ein bisschen kam mir bekannt vor, aber heute habe ich mir so explizit nochmal gemerkt. Und zwar gibt es eine Sprachnachricht von Gina H. an Fabians Vater am 13. Oktober letzten Jahres. Fabian war seit 3 Tagen vermisst. Und Fabians Vater war kaum ausgeschlafen, hat gesucht, hat ganz viele Social-Kontakte genutzt, um Helfer bei der Suche zu finden. Und in diesen 3 Tagen hat Gina H. ihn ja immer wieder angeschrieben und mit Sprachnachrichten kontaktiert. Ich wäre so gerne bei dir und ich würde dich gerne in den Arm nehmen und solche Sachen. Aber mit der Hilfe eigentlich hat sie sich zurückgehalten. Aber an diesem Abend, den 13.10., da schreibt sie ihm, es kotzt mich an, dass du mit anderen Frauen schreibst, ne? Und sie räumt auch ein, dass sie eifersüchtig sei und macht dann auch ganz konkret einen Vorwurf, dass Fabians Vater da mit einer ganz bestimmten Frau in Kontakt habe, wo im Rahmen der Suche. Aber das Auffällige ist, A, das geschieht zu einem Zeitpunkt, wo Gina H. schon am Fundort der Leiche war, mit jenen beiden Bekannten. Die muss da dann schon gewesen sein, wenn das stimmt, was die Bekannten erzählen, aber das wird auch nicht so richtig angezweifelt. Sie macht Fabians Vater also Vorwürfe, mit welchen Frauen er Kontakt hat, wer da bei der Suche hilft. Aber ihm zu erzählen, du, ich habe deinen Sohn, den du so suchst, gefunden. Davon kommt nichts.
Und das wirkt ja schon irgendwie, das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig, dass das dann das Einzige ist, was sie irgendwie erzählt. Und auch am nächsten Morgen ging es ja noch so weiter, sage ich mal, dass sie da nichts gesagt hat.
Nee, sie hat der Polizei dann schon gemeldet. Es gab ja diesen, sage ich mal, fingierten Spaziergang mit ihrer Freundin, wo sie dann ein drittes Mal dort vor Ort war. Und
Fabians Vater hatte ihr morgens irgendwie einmal kurz geschrieben, immer noch keine Neuigkeiten von Fabian. Und das hat sie auch nicht als Anlass genommen, da irgendwie drauf zu reagieren. Stattdessen hat sie dann ja nur irgendwann gesagt, ja, ich habe da auch was gehört, aber ich kann jetzt gerade nicht mehr schreiben. Ich melde mich später wieder. Was dann eben genau der Zeitpunkt war, wo die Polizei ihr das Handy dann abgenommen hat.
Das wird in diesem Augenblick so gewesen sein, dass sie da schon das Handy abgegeben hat, weil die Polizei schon vor Ort war. So sicher bin ich mir gar nicht, ob das so früh war. Um 9.09 Uhr hätte sie vielleicht noch antworten können. Ich glaube, da war sie schon auf dem Weg zu diesem fingierten Spaziergang, aber das Handy ist ja, glaube ich, erst später abgenommen worden. Ich weiß es nicht.
Aber da hat sie sich dann erst bei ihm gemeldet, so meinte ich das. Dass sie sich da erst dann gemeldet hat, als sie sozusagen gemeldet hat, Fabian gefunden zu haben. Vorher hat sie nicht darauf reagiert, was Fabians Vater geschrieben hat.
Diesen Vormittag des 14. Oktober, also da, wo Gina H. auch zur Polizei geht und oder sich meldet und sagt, ich habe offenbar den Fabian gefunden. Da kommt ja die Polizei, das haben wir auch schon mal gehört. Erstmal schicken die Mordkommission eine Beamtin und einen Beamten dorthin. Den einen haben wir schon gehört vor ein paar Wochen und jetzt kam die Kollegin heute nochmal und hat gesagt, was sie da erlebt hat.
Und das war ja dann auch wieder unerwartet emotional, sage ich jetzt mal, weil bei vielen Polizeibeamten hat man halt immer so diese berufliche Distanz, wie sie dann die Erlebnisse schildern. Und als die Polizistin dann davon erzählt hat, wie sie zu Fabian runtergegangen sind, da sind ihr dann auch immer kurz die Tränen gekommen. Also da hat man richtig gemerkt, das hat die auch bis heute nicht ganz losgelassen. Das hat sie nachher selbst auch nochmal aufgegriffen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal erzählt, dass das schon ein großer Kontrast dann wieder ist zu dem Verhalten, was Gina H. dort an den Tag gelegt hat. Also die Angeklagte hat ja relativ schnell, als die Polizei dort war, gesagt, ja, ich war schon da unten am Tümpel, jetzt sind da natürlich auch meine Spuren. Also das hat sie direkt von sich aus irgendwie so erzählt. Und Gina H. soll auch relativ schnell gesagt haben, dass ich jetzt einen Seelsorger brauche. Und das hat die Polizistin dann ja aufgegriffen und meinte, irgendwie, dass das wirkte so dahergesagt.
Ja, sie hat das heute nochmal extra sagen wollen, was sie empfunden hat. Und zwar hat sie gesagt, man hat ihn wie Müll behandelt. Man hat ihm die Ehre genommen. Das wollte sie heute nochmal loswerden. Das fand ich auch wichtig für sie und für uns, um das nochmal deutlich zu machen.
Ja, das waren heute wieder viele Informationen, auch viele kleinteilige Informationen, eben einerseits solche emotionalen Sachen, auf der anderen Seite dann noch weitere Dinge, die Ermittler in ihrem, Alltag irgendwie so erleben. Man könnte es Ermittlerpech nennen vielleicht an der einen Stelle. Da ging es um Überwachungskameras, die auf dem Grundstück von Ginas Nachbarn angebracht sind.
Da, wo sie ein- und ausging.
Genau, das haben die Kameras wohl auch gezeigt, dass sie da wirklich ein- und ausging, wie es ihr beliebt hat. Also sie schien da einen Schlüssel gehabt zu haben. Das ist der Nachbar, mit dem sie unter anderem auch schon bei der Leiche gewesen ist. Und ebenfalls der Nachbar, bei dem ein Messer sichergestellt wurde, was als mögliche Tatwaffe mal in Erwägung gezogen wurde. Dem Nachbarn soll sie ja auch verschiedene Turnschuhe gegeben haben. Also der spielt schon eine große Rolle hier in diesem ganzen Prozess. Und da wäre dann natürlich so ein bisschen die Hoffnung gewesen, dass man vielleicht sehen könnte, ob Gina H. dort mit einem Messer rein und raus gegangen ist oder nicht. Oder ob diese Schuhgeschichte überhaupt stimmt. Weil das hat bisher ja nur der Nachbar erzählt. Genau.
Soweit ich das erinnere, hat er gesagt, Gina H. kam im Oktober mit ein paar Turnschuhen zu mir an die Tür und sagt, hier, stell die mal weg, die muss man bei mir nicht finden, sinngemäß. Einen Tag später kam sie nochmal mit einer Tüte voller Turnschuhen und soll sie übergeben haben. Er hat sie dann aber ein paar Tage später, weil ihm das zu heiß war, wieder zurückgegeben. Das wäre gut, wenn man das jetzt auf dieser Überwachungskamera hätte sehen können. Und genauso die Geschichte mit dem Messer, die war ja schon ganz schön brisant. Neben dem Haus ist ein Schuppen, dort in der Tür steckte immer dieses Messer, das auf einmal verschwunden war oder jedenfalls nicht an seinem Platz. Und als dieser Nachbar mit Gina H. darüber gesprochen hat, wusste sie eben auch nicht so richtig zu helfen. Und er ist dann Mittagessen gegangen und nachdem er dann später wieder zurückkam und was anderes in seiner Werkzeugkiste suchte, war dieses Messer auf einmal da. Und das suggerierte ja auch wieder so ein bisschen den Verdacht, dass Gina H. damit was zu tun haben könnte. Ja, auch das wäre ja natürlich spannend gewesen, wenn man das auf den Videos hätte sehen können. Aber die Polizistin, die das ausgewertet hat, sagte, das ist wohl ein bisschen unzuverlässig, dieses Gerät. Und da sind auch noch mehr Lücken drauf. Das ist denn Ermittlerpech. Hätte ja auch entlastend sein können für Gina H., wenn diese Geschichte von dem Nachbarn vielleicht gar nicht stimmt. Ne? Dann hätte sie das gut damit nachweisen können. Aber auch umgekehrt, die Ermittler, die ihre Schuld nachweisen wollen, haben dann natürlich auch ein Eisen weniger im Feuer.
Aber man konnte irgendwie nicht nachvollziehen, wann welches Video warum entstanden ist, soll wohl angeblich auf Bewegungen reagieren, die Kamera. Was man aber auch sagen muss, Gina H. kannte die Kamera auf jeden Fall. Also auf den Videos hat sie auch oft reingewunken. Ja, so leider keine Videos, die da irgendwie Licht ins Dunkle bringen. Aber auch das sind Wege, denen die Ermittler eben nachgehen müssen.
Dann gibt es ja noch Privatermittler, die auch viele Wege einschlagen. Und da gab es heute eine Geschichte, die mir nicht ganz so klar geworden.
Da ging es ja um die Auswertung der Handydaten. In dem konkreten Fall um die Auswertung von den Daten von Fabians Handy. Und nachdem Fabian vermisst wurde, gab es da wohl noch irgendwelche Aktivitäten. Und da waren die Ermittler dann erstmal irritiert, haben dort Nachforschungen angestellt. Und dann hat sich herausgestellt, dass Privatermittler ebenfalls Nachforschungen angestellt haben und
bei der Suche schon geholfen haben, ne?
Genau, sich bei der Suche schon eingeschaltet haben, dort helfen wollten. Das sind wohl Privatermittler, die auch in einer Fernsehserie irgendwie ihre Ermittlungen präsentieren.
Nicht nur diese, sondern auch andere.
Genau, die bei vielen vermissten Fällen irgendwie helfen und die haben sich dort von sich aus eingeschaltet und ihre Hilfe angeboten. Und
ist ja nicht schlecht.
Die Idee dahinter ist erstmal nicht verkehrt. Und die Mutter von Fabian hat diese Hilfe wohl auch angenommen und hat dann dementsprechend, ich glaube, die Passwörter für einige Accounts von Fabian rausgegeben, sodass die, diese Privatermittler dort halt gucken konnten, ob da was passiert ist. So wie ich es dann verstanden habe, das hatte die Polizistin dann erzählt, die mit diesen Privatermittlern dann im Laufe der Untersuchungen zu tun hatte, dass diese Privatermittler diese Zugangsdaten an noch eine Person gegeben haben, also an irgendjemanden Außenstehendes, der damit dann weiterforschen sollte. Und da haben dem Richter heute auch kurz so ein bisschen die Worte gefehlt, also der musste so ein bisschen lachen, weil das ja schon irgendwie ein bisschen absurd ist, einfach wildfremden Leuten da irgendwelche Daten weiterzugeben.
Ja, es hätte ja sein können, dass in solchen Fällen sich ein Täter meldet und dann sagt, ich will bei der Suche helfen und dann kriege ich irgendwelche Zugänge, wo ich vielleicht auch Spuren verwischen kann, wer weiß das. Es ist in diesem Fall offenbar nochmal gut gegangen, da ist wohl nichts verwischt worden, aber es macht nochmal das Ausmaß der heutigen Polizeiarbeit deutlich und durch wie viele Außenfaktoren die noch beeinflusst wird. Denn eigentlich ist das klassische Polizeiarbeit, sowas zu machen. Und wenn denn Leute, die auch betroffen sind, solche Sachen aus der Hand geben, vielleicht eben an Bekannte, aber auch vielleicht eben wie in diesem Fall an unbekannte Leute, ja, dann weiß man hinterher manchmal nicht, was daraus werden kann.
Das ist mal so ein Zwiespalt. Also ich verstehe es natürlich auch, dass man jedes Hilfsangebot irgendwie annehmen möchte. Aber das war auch schon bei den Suchaktionen ähnlich, dass ganz viele Leute private Suchaktionen starten wollten und die Polizei dann gesagt hat, das ist nett gemeint, aber könnte im schlimmsten Fall mehr kaputt machen, also Spuren verwischen. Und da ist es dann, glaube ich, gerade als Elternteil bestimmt schwierig, sich da zurückzunehmen. Aber das hat nochmal gezeigt, warum das dann manchmal so wichtig ist, dass man das dann da alles möglichst geordnet irgendwie macht.
Ja, auf alle Fälle. Wir haben übermorgen den nächsten Prozesstag. Das ist dann der 9. Juli.
Genau.
Und da werden auch wieder einige Zeugen und Zeuginnen gehört. Einer wird wahrscheinlich nicht viel sagen dürfen, weil Gina H. die Aussagegenehmigung wohl zurückgezogen hat. Und zwar für einen ihrer Ärzte oder Ärztin, das weiß ich nicht genau. Ja, wie das Gericht damit umgeht, werden wir dann hören. Gina H. wird dann selber im August etwas sagen, und zwar erst am 24. So, nun haben wir wieder eine ganze Menge Fragen von euch da draußen bekommen und mal sehen, wie viele wir davon beantworten können.
Ute aus Regensburg zum Beispiel hat gefragt, ob es sein kann, dass Fabian, bevor er ermordet wurde, ja, betäubt wurde, unter anderem, weil eben keine Kampfspuren am Tatort gefunden wurden. Und soweit wir wissen, nein, also das ist zumindest das, was die Gerichtsmedizin festgestellt hat. Also das war, als der Obduktionsbericht im Gerichtssaal vorgestellt wurde, war das Thema. Sie haben da auf diverse Sachen getestet und haben da aber nichts gefunden.
Ich glaube, da haben sie sogar auf ein Pferdebetäubungsmittel getestet. Also sie haben da schon breit angelegtes Spektrum.
Genau.
Annette aus der Schweiz hat uns gefragt, kann man feststellen, ob das Messer, das beim Nachbarn gefunden wurde, mit Bleiche von Blut gereinigt worden ist? Das weiß ich nicht. Bleiche wird ja eher für Stoff und ähnliche Sachen benutzt. Ob man das zum Reinigen von Metall benutzen, weiß ich nicht. Soweit wir gehört haben, hat die Spurenermittler haben dort ja gar nichts drauf gefunden, außer ein bisschen Teer, weil der Eigentümer damals mal Dachpappe geschnitten hat. Und solche Sachen. Sonst war da gar nichts drauf, nicht mal seine eigenen Fingerabdrücke. Das ist gereinigt worden, aber vielleicht reicht bei einem Metallmesser auch ganz viel Wasser und ähnliches. Anna aus der Schweiz hat uns noch was gefragt. Und zwar, kann sie davonkommen, weil sie krank ist? Also Gina H. Oder könnte man sagen, weil die Leiche verbrannt wurde, dass das ja schon heißt, dass der Täter oder die Täterin vollkommen zurechnungsfähig war, weil sie das da ja wissen muss, was sie da tut. Ich glaube, einfach nur diese eine Tatsache einer einzelnen Handlung zu nehmen und zu sagen, darum ist man zurechnungsfähig, das ist, glaube ich, zu wenig. Da muss ein bisschen mehr dazu kommen, auch wenn es ein Indiz wahrscheinlich ist. Und kann sie davon kommen, weil sie krank ist? Ja, natürlich, wenn man schuldunfähig ist, dann kommt man davon, dann kommt man aber nicht davon, sondern man ist ja krank. Dann muss man genau sagen, wenn jemand krank ist, dann ist er krank und dann kommt er nicht ins Gefängnis. Ich glaube aber nicht, dass das in diesem Prozess noch passieren wird, so wie ich ganz laienhaft Gina H. so sehe und sie beobachte. Also sie wird nicht schuldunfähig sein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe, bevor der Prozess losging, aber Gina H. schon angeklagt war, auch mal beim Oberstaatsanwalt nachgefragt, ob diese Möglichkeit besteht, und da hielt er das auch eher für unwahrscheinlich.
Es kann natürlich sein, dass sie nicht schuldunfähig ist, aber dass vermindert schuldfähig ist. Das kann ja noch irgendwie was werden. Wir wissen ja immer noch nicht öffentlich, welche psychische Krankheit sie hat. Und sowas kann natürlich dann zu einer Strafmilderung führen. Auch bei Mord, wo ja eigentlich lebenslang
festgeschrieben
ist. Aber da gibt es auch die Milderungsumstände. Und falls sie noch aussagt, das sind wir auch gefragt worden, wie das dann beurteilt wird und gewichtet wird, ihre Aussage, das wissen wir hier nicht. Das müssen die Richter entscheiden. Das kommt ja dann ja auch drauf an, was sie sagt.
Und Nina aus Niedersachsen hat uns noch gefragt, ob denn die Möglichkeit besteht, dass der Vater von Fabian selbst irgendwie mit drin hängt. Unter anderem, weil er ja einmal zu Gina H. gesagt hat, er müsse mit ihr etwas besprechen, aber nicht am Telefon. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Kontext das gesagt wurde, aber mein Eindruck ist, bei den ganzen Sprachnachrichten, die wir gehört haben, dass da wirklich ein Vater ist, der verzweifelt nach seinem Sohn sucht. Also da würde ich jetzt nicht unterstellen, dass er da in irgendeiner Form mit drin hängt. Es wurden heute auch nochmal so ein, zwei Daten gezeigt, wo er wann gewesen ist oder dass er, ich glaube, auch zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt gerade mit irgendwelchen Google-Suchen beschäftigt war, die jetzt nicht darauf schließen lassen, dass er in irgendeiner Form ja an der Tat beteiligt gewesen ist. Und wir hatten den Chatverlauf ja vorhin auch angesprochen, dass auch an dem Tag, als Fabian gefunden wurde, scheint Fabians Vater das tatsächlich erst durch die Medien erfahren zu haben. Das hat er ja auch bei seiner Vernehmung schon kritisiert und das wurde auch aus einigen Sprachnachrichten deutlich, dass das irgendwie seine einzige Quelle war. Und da wirkte er auf mich
glaubhaft,
also ehrlich überfordert, überrascht und deswegen würde ich davon nicht ausgehen.
Ein weiteres Thema ist noch das Einkommen von Gina H. Sie bekommt ja eine Erwerbsminderungsrente. Und da ist so ein bisschen die Frage von mehreren Zuhörern, warum ist die so hoch? Und die wird ja ungefähr mit 1.300 oder 1.400 Euro angegeben. Und wir können dazu eigentlich nur sagen, es wird einen Arzt, eine Ärztin geben, die mit gutem Recht erstmal gesagt hat, diese junge Frau ist psychisch krank und darum auf Dauer jetzt erstmal nicht erwerbsfähig. Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen. Wir wissen nichts anderes und nichts Besseres, was dagegen sprechen würde. Auch wenn es jetzt im Gericht erstmal nicht so erscheint, aber wir haben auch noch keine Begründung dafür gehört, dann könnten wir vielleicht auf die Idee kommen und sagen, ja, die ist ja gar nicht psychisch krank. Aber ich nehme jetzt mal erstmal das ärztliche Urteil so hin Und das zweite ist eine Erwerbsminderungsrente. Da gibt es feste Formeln, wonach die berechnet wird. Und dann ist die auch in jungen Jahren, wenn man noch eigentlich 30 Jahre zu arbeiten hätte, die man jetzt nicht arbeiten kann, wird das berücksichtigt in den ganzen Punkten, die man dann bekommt, wie bei einer normalen Rente auch. Und dann kommt man auf 1.300 bis 1.400 Euro, soweit ich weiß. Also ich kann das im Augenblick nicht kritisieren, dass sie so eine Rente bekommt. Sie würde sogar weiter bezahlt werden, soweit ich weiß, wenn sie wirklich in Haft käme. Denn sie hat ein Anrecht auf diese Rente, wie andere Rentner auch, wenn sie in Haft sind. Denen wird auch nicht die Rente weggenommen. Sie wird dann wahrscheinlich herangezogen, um Kosten zu bezahlen, die ein Strafgefangener nun mal hat. Der muss Anwaltskosten bezahlen, der muss Gerichtskosten bezahlen. Der hat vielleicht noch eine kleine Wohnung, die leer steht, aber die er dann halten kann, weil er eine Rente hat und die Miete behält. Muss ja nicht gleich immer lebenslang sein. Es kann ja auch sein, dass jemand mal für 2,5 Jahre in Haft muss. Also da sollten wir uns im Augenblick nochmal zurückhalten, um das mit der Erwerbsminderungsrente nehmen wir jetzt immer so hin und sehen mal zu, wie es weitergeht bei den nächsten Zeugenvernehmungen.
mvimfokus@ndr.de, das ist die E-Mail-Adresse zu uns in die Redaktion. Wenn auch ihr Fragen habt, her damit. Wir lesen wirklich alle und beantworten auch alle. Also schreibt uns sehr gerne. Viele der Antworten versuchen wir dann ja auch hier im Podcast zu geben. Ich bin Annette Ewen und wenn ihr mögt, hören wir uns schon in 2 Tagen wieder. Am 9. Juli wird der Prozess um den Mord an Fabian aus Güstrow fortgesetzt. Und wenn ihr bis dahin Lust habt auf andere spannende Fälle, empfehle ich euch das hier.
Hallo, ich bin's, Eileen Doan. Ja, genau die von Döner Papers. Aber in diesem Podcast erzähle ich die Geschichte von einem der größten Diebstähle, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Yasemin, eine junge Frau aus Bremen, die will Geld klauen. Richtig viel Geld. Und das klappt auch.
Meine Vorstellung von meinem Anteil waren so 6 bis 7 Millionen. Ich wollte schönen Urlaub, bisschen feiern, sich vielleicht was aufbauen, 1, 2 Häuser holen.
Und Sie hoffen, dass das erst am Dienstag nach Pfingsten auffällt, dass das Geld fehlt, dass Sie also 3 Tage Vorsprung haben.
Aber
es war relativ schnell klar, dass es auf eine ganz klar identifizierbare Person hinauslief.
Yasemin muss raus aus Bremen, ASAP. Also flieht sie in die Türkei. Aber die Polizei ist schon hinter ihr her.
Das ist schon alles spektakulär, ja.
Denn irgendwie läuft das alles nicht so, wie Yasemin sich das vorgestellt hat. Also?
Da fing es für sie an, komisch zu werden,
sagt ihr Anwalt.
Da fing sie auch an, denen nicht mehr zu trauen. Da hat sie natürlich gemerkt oder angefangen zu merken, ich bin verarscht worden.
Die ganze Geschichte erzähle ich euch in Die Millionendiebin, Staffel 2. Die Yasemin-Story. Ab dem 24. März auf ARD Sounds. Was wiegen eigentlich 8 Millionen?
Gute Frage.